herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Alexander Pivtschik sowie Thomas Sielemann, Vorstand der BKK Milita HMR. Viel Spaß!
Hallo Herr Sielemann.
Guten Morgen Herr Pivtschik, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Herr Sielemann, Milita kennt jeder. Das ist klar, durch den Kaffee. Die BKK Milita HMR ist nicht so bekannt wie die Marke Milita. Wäre nett, wenn Sie das Unternehmen kurz vorstellen.
Das mache ich gerne. Wir sind als BKK Milita HMR eine der 93 verbleibenden gesetzlichen Krankenkassen. Wie der Name sagt, wir sind eine Betriebskrankenkasse. Also ursprünglich mal auf Idee eines Arbeitgebers gegründet worden, um einen Mehrwert für seine Beschäftigten zu schaffen. Der Name Milita und HMR sagt, dass wir im Rahmen einer Fusion mindestens zwei Kassen fusioniert haben, wobei die Fusionshistorie der BKK Milita HMR sogar noch weiter hinten hinausreicht. 2022 haben sich die damals selbstständigen BKK Milita Plus und BKK HMR aus Herford freiwillig zusammengeschlossen zu BKK Milita HMR.
Ah ja, vielen Dank. Okay, da hatten wir einen Eindruck. Was ist das Besondere? Was würden Sie sagen, was ist das Besondere an Ihrer Kasse?
Wir sind eine von 93 Krankenkassen. Ja. Wir bezeichnen uns selber als örtliche Krankenkasse. Ja. Das heißt, wir sind nicht für alle Bundesländer zuständig. Wir haben die Möglichkeit, Versicherte aufzunehmen, die ihren Wohn- oder Arbeitssitz in 10 Bundesländern haben. Wir sind also nicht für Gesamtdeutschland zuständig, aber wir haben einen Schwerpunkt. Mhm. Der Schwerpunkt ist natürlich hier in OWL. Sie haben es eben schon berechtigterweise gesagt. Wir befinden uns in Minden, da wo der Hauptsitz unserer Betriebskrankenkasse ist. Darüber hinaus haben wir hier in OWL noch 3 weitere Geschäftsstellen. Dann haben wir eine recht große Geschäftsstelle in der Wesermarsch. In Nordenham, das liegt geografisch genau gegenüber vom Bremerhaven. Und seit 2024, wieder durch eine Fusion, ist der Bereich Oberbergischer Kreis hinzugekommen. Zum 01.01.2024 haben wir als BKK Milita HMR die damals noch geschlossene BKK BPW Bergische Achsen KG, so hieß sie bis dahin, aufgenommen. Und so ist dann die BKK Milita HMR mal wieder neu entstanden.
Okay, eine bewegte Geschichte.
Das ist so.
Durchaus. Ja, Herr Sielemann, was mich natürlich besonders interessiert, ist das Thema Gesundheitsreform, das jetzt überall diskutiert wird in allen Medien und vor allen Dingen die Auswirkungen dieses Gesetzesentwurfs auf die Krankenkassen. Lassen Sie uns vielleicht erstmal so generell auf den Blick auf alle Krankenkassen, auf alle Versicherten richten im ersten Step. Dieser Entwurf hat ja zum Ziel, den Kostenanstieg im Gesundheitswesen zu bremsen und insbesondere dafür zu sorgen, dass die Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge nicht mehr erhöhen müssen, weil die ja schon ein enormes Niveau erreicht haben. Das ist so. Würde es ein solches Gesetz jetzt nicht geben, müsste man befürchten, dass es im nächsten Jahr mehr Ausgaben von rund 15 Milliarden gibt und bis 2030 rund, ich glaube, 40 Milliarden. Also das sind enorme Zahlen, die Handlungsdruck verschwächen. Ja. Jetzt ist meine Frage an Sie. Glauben Sie, dass mit diesem gegenwärtigen Gesetzentwurf der Kostenanstieg tatsächlich gebremst werden kann? Also können Sie relativ sicher sein, dass Sie im nächsten Jahr keinen Zusatzbeitrag erhöhen müssen?
Nein, das können wir leider nicht. Und wenn ich wir bewusst sage, dann bin ich mit dieser Meinung nicht alleine. Also wir sprechen natürlich im Kollegenkreis, wir sprechen aber auch im Kreis der Vorstände, insbesondere der ostwestfälischen Betriebskrankenkassen. Wir haben ja noch 7 Betriebskrankenkassen in OWL beispielsweise. Wir sprechen aber auch mit den Krankenkassenverbänden. Wir sind uns leider einig, dass das Gesetz, so wie es im Moment diskutiert wird, nicht ausreichen wird, um auch zum 01.01.27, also zum kommenden Jahreswechsel, Beitragssatzanpassungen, Erhöhungen vermeidet.
Aha. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Da hole ich gerne mal ein Stück weit aus. Sie haben es berechtigterweise gesagt, wir befassen uns gerade mit einem Gesetzesentwurf.
Ja.
Vorausgegangen ist eigentlich mit der jetzt aktuellen Bundesregierung eine Einigung im Koalitionsvertrag. Wir setzen eine Expertenkommission ein,
genau,
die die immer weiter steigenden Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung, sagen wir mal, unter die Lupe nimmt und versucht, die weiteren Anstiege zu verhindern. Historisch gesehen sind wir ja seit 2024 in der Situation, die Kosten laufen immer weiter davon, die Einnahmen kommen nicht hinterher und seit 2024 haben wir massive Beitragssatzsteigerung. So steht es im Koalitionsvertrag. Im Herbst letzten Jahres ist eine Finanzkommission Gesundheit installiert worden. Die hat einen sehr klaren Arbeitsauftrag bekommen. Und das, wie ich finde, Positive dieser Finanzkommission ist ganz klar, die haben den Arbeitsauftrag genutzt, um auch mit allen Akteuren im Gesundheitswesen zu sprechen. Selbst wir als BKK Melitta HMR hatten die Chance, für unsere Belange einzustehen und auch auf bestimmte Fragen zu antworten. Mhm. Genauso Ärzte, genauso die anderen Leistungserbringer. Und zum 30. März diesen Jahres hat die Finanzkommission Gesundheit dann ja den Bericht vorgelegt.
Genau.
Das ist nur ein Teil der Arbeit der Finanzkommission Gesundheit. Wie Sie gesagt haben, der Auftrag der Finanzkommission ist, zum 01.01.27 weitere Beitragssatzanhebungen, Steigerungen zu verhindern. Also muss kurzfristig etwas passieren.
Ja.
Und die Finanzkommission hat 66 Vorschläge erarbeitet,
genau,
die schon im ersten Jahr 40 Milliarden Euro an Einsparungen heben könnte, ohne dass mehr an Einnahmen da gewesen wäre.
Mhm.
Und da komme ich zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Warum sehen wir das so pessimistisch? Zum einen hat die Bundesregierung es versäumt, in den jetzigen Gesetzesentwurf alle Vorschläge reinzunehmen. Es ist also schon verwässert worden. Im Moment sind wir so bei rund 16 Milliarden Euro.
Ja.
Das scheint knapp der Betrag zu sein, der Ausgabensteigerung für nächstes Jahr, der nicht durch Einnahmen gedeckt ist.
Genau.
Nun wissen wir aber auch, dass ein Gesetz nie so den Bundestag verlässt, wie es eingebracht wird. Das ist das sogenannte Strucksche Gesetz, vor langer Zeit so bezeichnet worden, hat immer noch seine Berechtigung, würde ich mal sagen. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Einsparmöglichkeiten, die im Gesetz durchaus berechtigterweise drinne stehen, weiter verwässert werden.
Also, dass es nicht besser wird. Also, Sie
genau.
rechnen nicht damit, dass Herr Klingbeil jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich sehe das ein, dass Bürgergeldempfänger von der Allgemeinheit her finanziert werden soll, also deren Gesundheitsdienstleistungen. Damit rechnen Sie nicht, sondern Sie denken eher, dass die Einsparungen zugunsten der Kassen, dass sie eben ganz anders ausfallen.
Genau, sie werden nicht reichen. Das ist im Moment das, was Land auf Land ab diskutiert wird, wo Sie Herrn Klingbeil angesprochen haben. Dazu ist vielleicht zu erwähnen, die Bundesregierung hat vor vielen Jahren gesagt, die sogenannten Bürgergeldempfänger sollen auch alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung beanspruchen können. Was die Bundesregierung seinerzeit versäumt hat, ist eine komplette Refinanzierung
genau.
Ins Gesetz zu schreiben. Und von daher haben sich die Krankenkassen jetzt entschlossen, gegen die fehlende Finanzierung für die Ausgaben der Bürgergeldempfänger Klage zu erheben. Wir sprechen mittlerweile von einem Fehlbetrag von rund 10 Milliarden Euro, der gesetzlichen Krankenversicherung durch den Steuerzahler, durch den Steuertopf oder im Moment durch Herrn Klingbeil nicht refinanziert wird. Das ist also eine große Bürde, die alle Beitragszahlenden aufbringen müssen.
Ja.
Und jetzt will ich nicht gleich ein Politiker-Bashing betreiben, aber ich glaube, zu der Wahrheit gehört gerade auch, es gibt zum einen ein Gutachten im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes, der erstmal beziffert, wie hoch die Finanzierungslücke bei den Bürgergeldempfängern ist. Es gibt aber genauso gut ein Gutachten, das besagt, die Krankenkassen leisten ja nicht nur bei Krankheit, sondern die leisten auch bestimmte Ausgaben, die eigentlich aus dem Steuertopf zu finanzieren sind. Das sind sogenannte versicherungsfremde Leistungen, die aber nirgendwo gesetzlich festgeschrieben sind, weder von der Definition her noch von den Ausgaben. Deswegen hat man sich eines Gutachtens bedient und hat gesagt, mindestens 40 Milliarden Euro der 60 Milliarden Euro, die man direkt auf diese versicherungsfremden Leistungen pro Jahr zurückführen kann, sind Aufgaben, die nicht originär durch den Beitragszahler zu refinanzieren sind. Die sind also durch den Steuerzahler zu zahlen. Dann haben Sie gerade gesagt, Herr Klingbeil hat im Moment, glaube ich, den Steuersack relativ geschlossen.
Ja.
Wir kriegen als Krankenkassen im Moment einen Ausgleich für diese versicherungsfremden Leistungen. Der liegt im Moment bei 12,5 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Das heißt, es entsteht ja jetzt schon per se eine Finanzierungslücke.
Ja.
Und im Rahmen dieser Finanzierung der Bürgergeldempfänger hat Herr Klingbeil jetzt gesagt oder die Bundesregierung gesagt, wir planen eine Erhöhung der Beiträge für die Bürgergeldempfänger von im Moment 250 Millionen Euro pro Jahr.
Genau, diese.
Gleichzeitig hat aber auch, Sie lachen schon, Sie haben es wahrscheinlich in der Presse auch verfolgt, ja. Gleichzeitig hat auch die Bundesregierung gesagt, naja, aber irgendwo sind ja alle Steuertöpfe leer, da müssen wir auch eine Refinanzierung haben. 250 Millionen Euro bekommt die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung, pro Jahr mehr. Das steigt dann an. Aber bereits im ersten Jahr 2027 wird von dem Steuerzuschuss für die versicherungsfremden Leistungen werden 2 Milliarden Euro einbehalten.
Genau, also sehr ungünstige Rechnung für die Krankenkassen.
Würde ich so sehen, wenn man das mal auf 4 Jahre hochrechnet, dann fehlen uns allein über diese Regelung knapp 5 Milliarden Euro. Und ich kann zwar verstehen, dass überall die Töpfe leer sind, aber da muss man auch bei der Wahrheit bleiben und eben dann sagen, was kann nicht mehr finanziert werden? Oder welche Mittel, welche Bürden werden den Beitragszahlern weiterhin noch aufgebürdet? Das fehlt bei dieser Diskussion komplett.
Ja. Wenn ich jetzt bei dem Entwurf bleibe, nehmen wir nur mal an, gut, er wird sich verändern, wir wissen,
definitiv,
dass er wird diskutiert,
ja,
aber nehmen wir mal an, er bleibt so. Was würde das für Ihre Kasse bedeuten?
Also es wird auf jeden Fall Veränderungen ergeben, so oder so. Jetzt sind wir nicht erst seit dem Gesetzesentwurf dabei, uns immer wieder zu hinterfragen, um zu überlegen, wo stehen wir gerade am Markt, welche Berechtigung haben wir auch. Wir sitzen uns schon seit Jahren immer zu Beginn eines Jahres mit unserer Leitungsrunde zusammen und besprechen die Situation der Krankenkasse,
ja,
aber auch die Einflussfaktoren, genauso wie jetzt dann das Gesetz, was dann sehr wahrscheinlich zum 1.1. greifen wird. Es wäre zu kurz gedacht, wenn wir sagen, nur deswegen werden sich unsere Arbeitsplätze verändern. Wenn ich mal dran denke, ich bin 1993 aus der Ausbildung gekommen, ich habe also klassisch mal Sozialversicherungsfachangestellter gelernt. Und wenn ich die Situation von damals mit heute vergleiche, dann sehe ich ja schon mal, wie sehr sich die Arbeitsplätze verändert haben. Und die werden sich auch ohne diesen Gesetzesentwurf weiter verändern. Sprechen wir über Digitalisierung, sprechen wir über künstliche Intelligenz, die außerhalb dieses Gesetzesentwurfs ja auch dafür sorgen werden, dass die Arbeitsplätze sich bei uns auch wie in vielen anderen Bereichen massiv verändern werden.
Genau. Sie sprechen jetzt Digitalisierung an. Meinen Sie damit, dass die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter zunehmen werden oder dass digitale Kompetenzen erwartet werden? Oder gehen Sie einfach davon aus, dass IT-Abteilungen anwachsen werden und die Anzahl der Kundenberater sinken wird?
Ich glaube, die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Also zum einen, die digitalen Kompetenzen müssen steigen. Das fordert aber auch das Leben außerhalb einer Krankenversicherung. Vor 20 Jahren hätten wir nie darüber nachgedacht, dass sie mit einem Computer in der Tasche, nämlich dem Smartphone, rumlaufen. Mehr oder weniger können wir alle dieses Ding mittlerweile bedienen. Und so ist es auch, dass sich die Arbeitsplätze massiv verändern. Und natürlich investieren wir auch in unsere eigene IT-Infrastruktur, in unsere eigene IT-Abteilung. Aber, und das gehört dann auch zu der Wahrheit dazu, wir müssen auch von den Mitarbeitenden einen ständigen Veränderungswillen und eine Bereitschaft erwarten, um sich auf die immer zunehmend digitaleren Prozesse einzulassen.
Ah, ja.
Aber wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wir nutzen Digitalisierung und KI nicht, um über diesen Weg massiv Arbeitsplätze abzubauen, sondern wir möchten unsere Mitarbeitenden ausdrücklich entlasten vor Massenarbeiten, vor Routineaufgaben, die einfach Zeit fressen. Und über den Weg versprechen wir uns dann auch einen Mehrwert, zum einen für die Mitarbeitenden, weil die wissen, ich kann mir auch die Zeit nehmen für dieses Beratungsgespräch, aber auch für unsere Versicherten, die anerkennen, dass wir zum einen vor Ort erreichbar sind und zum anderen auch in jeder Fragestellung Auskunft geben können.
Ah ja, das stelle ich mir als Spagat vor, Herr Sielemann. Auf der einen Seite die Kundencenter zu besetzen und als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung zu stehen. Auf der anderen Seite haben Sie Ihre Online-Geschäftsstelle und Ihre Mitarbeiter haben einen telefonischen oder über Ihre Webseite, über Ihre Online-Geschäftsstelle einen Kontakt, stellen dort Anträge. Also Sie haben verschiedene Kanäle, ja, über die Anträge, Anliegen der Versicherten bei Ihnen eingehen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich an die Versichertenstruktur denke, dass das nicht so einfach ist für die Mitarbeiter, das miteinander zu verbinden. Also wenn ich, sagen wir mal, ältere Versicherte habe, die mich fragen, was soll ich mit der EPA, ja, beispielsweise. Ne? Und wenn ich jüngere Versicherte habe, die fragen, warum habe ich jetzt das Geld für meine PZR, also professionelle Zahnreinigung, warum habe ich das nicht nach einem Tag auf dem Konto? Dann ist das eine große Spreizung an Erwartungen an Ihre Kasse, oder?
Das haben Sie sehr gut beschrieben. Das ist genau die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Was wir, aber was auch ich wichtig finde, ist, dass wir die älteren Versicherten nicht vergessen. Also nicht jeder wird in der Lage sein, sich über Online-Geschäftsstellen und Co. So mit der Krankenkasse zusammenzuschließen, dass alle seine Anliegen zu 100% erfüllt werden. Gleichzeitig sehen wir einen immer höheren Beratungsbedarf, weil einfach die Leistungen sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Pflegeversicherung, bei jeder gesetzlichen Krankenkasse ist ja auch eine gesetzliche Pflegeversicherung, Pflegekasse angesiedelt, einen immer höher werdenden Beratungsbedarf. Auf der anderen Seite, und das auch zu Recht, Versicherte, die sagen, ich will eigentlich gar nicht für die Einreichung einer Rechnung, professionelle Zahnreinigung, noch zur Kasse fahren. Wir haben noch 6 Service Center, wir sind also erreichbar. Ich möchte das Ganze einfach mit dem Handy abfotografieren, möchte das hochladen und möchte eigentlich schon dann auf meinem digitalen Zugang meines Girokontos spätestens innerhalb von 48 Stunden den Geldeingang sehen. Und genau diese Spreizung bedienen wir. Ja. Also wir möchten auf keinen Fall zum einen die älteren Versicherten vergessen, zum anderen den immer höheren Beratungsbedarf außer Acht lassen. In Klammern, deswegen versuchen wir uns digitaler aufzustellen, die KI besser zu nutzen für diese Massenarbeitsprozesse. Und vor 10 Jahren hätte sich auch noch niemand vorstellen können, dass wir eine Online-Geschäftsstelle haben. Und mittlerweile nutzt rund ein Viertel unserer Versicherten diese Online-Geschäftsstelle sehr aktiv. Und auch da gibt es immer wieder Stufen, wo die Entwicklung weiterschreitet.
Ah ja, okay. Danke. Frage an Sie, wie sieht das alles aus der Perspektive der Mitarbeitenden aus? Die werden ja mit Veränderungsprojekten zu tun haben. Und ich vermute, dass diese Veränderungsprojekte auch neben dem Daily Business erfolgen müssen.
Ja.
Das kann man sich auch als Mehrbelastung vorstellen.
Das ist es auch.
Mitarbeitenden.
Das ist es auch. Also die Schnelllebigkeit. Ja, zum Glück. Also toi, 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 großes Lob an die Mitarbeitenden. Ich glaube, die Mischung macht es auch, dass die Arbeitsplätze bei uns attraktiv sind. Ich finde, und das habe ich auch von Mitarbeitenden bestätigt bekommen, die sinnstiftende Arbeit, die kommt bei uns immer noch nicht zu kurz. Also wenn ich die Zeit habe, mich auf diesen Fall einzulassen, auch eine halbe Stunde Zeit habe, um die Versicherten zu beraten, pflegende Angehörige zu begleiten, dafür zu sorgen, dass eine optimale Pflege möglich ist, dann ist das sehr sinnstiftend und ist auf jeden Fall auch etwas Erfüllendes im Arbeitsleben. Auf der anderen Seite, und das darf man aber auch nicht vergessen, die Vielzahl an Informationen, die über verschiedene Kanäle, im privaten wie im beruflichen, und wir sprechen ja nun über den Arbeitsalltag bei uns in der Kasse, reinkommen, das ist schon nicht zu unterschätzen. Wir nutzen verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben ein Intranet, wo wir relativ schnell aktuelle Neuigkeiten verbreiten können. Die sind auch nachhaltig. Als Mitarbeiter können Sie die auch jederzeit nachlesen. Wir haben da bestimmte Arbeitsprozesse in dem Intranet enthalten. Wir setzen aber auch auf das persönliche Gespräch. Natürlich ist das bei rund 190 Köpfen, die wir hier in dem Unternehmen haben, nicht immer leicht, mit jedem persönlich zu sprechen. Deswegen haben wir im Jahr 1 bis 2 Termine, wo wir versuchen, alle zusammenzurufen, um dann über vielleicht die Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit zu sprechen und einen Ausblick in die Zukunft zu bringen. Kommunikation ist also das Stichwort.
Ja. An der Stelle. Danke. Welche konkreten Veränderungsprojekte stehen denn bei Ihnen aktuell an? Können Sie dazu was sagen?
Diverse Veränderungsprojekte haben wir gerade in der Pipeline. Also zum einen, wie eben schon erwähnt, wir bauen unsere Online-Geschäftsstelle immer weiter aus. Mhm. Zum anderen versuchen wir weiterhin digital zu werden. Also noch vor 3 Jahren war es nicht möglich, eine Rechnung professionelle Zahnreinigung über die Online-Geschäftsstelle einzureichen. Der Versicherte sieht ja auch nicht, was im Hintergrund passiert. Und im Hintergrund werden schon bis zu 75% der Rechnungen sogenannt dunkel verarbeitet. Also da muss kein Mitarbeiter mehr tätig werden. Das ist dann die Entlastung, die wir haben. Zum anderen beschäftigen wir uns aber auch damit, was das bedeutet, die veränderten Kundenerwartungen zu erfüllen. Wir haben eine Kundenbefragung gemacht und wollten wissen, wie werden wir auch wahrgenommen, dass das Selbstbild mit dem Fremdbild versucht wird, übereinzustimmen. Und wir haben zum einen erfahren, dass man von uns erwartet, dass wir hier vor Ort präsent sind, aber dass wir noch schneller werden müssen und verbindlicher werden müssen, um die Zeit, die dann auch in den Gesprächen genutzt werden kann, auch da ist. Und daran arbeiten wir gerade. Also immer wieder zurück. Wir sind in einem Prozess, einen großen Bereich, der sich bei uns mit den Kunden beschäftigt, zu organisieren, weil sich über viele Jahre viele Arbeiten dort angesiedelt haben. Und da muss man immer wieder auch kritisch drauf blicken, ob die Masse an Arbeit mit den persönlichen oder telefonischen Kundenkontakten noch im Einklang zu bringen ist. Das ist so das jüngste Projekt, wo wir gerade tätig sind.
So, also das Miteinander zu verschränken.
Genau.
Die verschiedenen Kanäle zu verschränken und zu überlegen, wie das intelligent am besten gesteuert wird.
Oder auch sich zu entscheiden, dass bestimmte Arbeiten dann nicht mehr in dieser Abteilung erledigt werden, sondern woanders, wo dann aber weniger oder gar kein Publikumsverkehr ist.
Ah, verstanden.
Sie haben es ja eben angedeutet, die Versicherten müssen sich mit ihrer EPA auseinandersetzen. Und wir haben tatsächlich Fälle gehabt, wo dann die Versicherten bei uns ins Haus gekommen sind, in eine der Geschäftsstellen, und haben dann das Smartphone auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ich komme da nicht mehr mit zurecht, Macht bitte mal. Ja. Und dann ist es auch für die Mitarbeitenden ein Erfolgserlebnis, wenn dann mit Rechnerbetreiber im Hintergrund zusammengearbeitet wird und dann irgendwann festgestellt wird, in den Grundeinstellungen des Smartphones war eine falsche Zeitzone eingestellt, die aber verhindert hat, dass die EPA erfolgreich runtergeladen und aktiviert werden konnte.
Okay.
Und das sind dann so diese Highlights, eigentlich Stilblüten, aber auf jeden Fall Highlights, wo auch die Versicherten erkennen, es ist gut, dass ich bei einer Krankenkasse bin, die vor Ort noch da ist. Okay. Weil ich kann dann mein Smartphone nehmen und es spiegelbild oder bildlich gesprochen den Mitarbeitenden auf den Tisch legen und sagen, jetzt mach bitte.
Klappt nicht.
Klappt nicht, genau.
Das
mach was.
Gut wäre es dann natürlich, aber wenn auf der anderen Seite ein junger Mitarbeitender sitzt, der digital affin ist, viel Erfahrung hat und dann natürlich auch entsprechend beraten kann. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie einen älteren Mitarbeitenden haben und dann kommt der Senior und legt das Handy auf den Tisch und sagt, funktioniert nicht, dann geht es wahrscheinlich nicht so gut aus.
Ja, wobei das tatsächlich keine große Generationsfrage ist. Natürlich haben junge Mitarbeitenden einen ganz anderen Zugang zur Technik.
Ja.
den nutzen wir auch, um beispielsweise unsere Digitalprojekte voranzutreiben. Gleichzeitig ist die Erfahrung von sogenannten älteren Mitarbeitenden auch durch nichts zu ersetzen. In der Gesprächsführung, in den Erfahrungsschatz, in dem Überblick der verschiedenen Leistungsangebote der Krankenkassen. Das ist also kein Widerspruch. Ja. Es ist eine Kombination von beiden, genau, die man so gut nutzen muss.
Das
gut kombinieren muss.
Das glaube ich auch. Können Sie am Ende noch etwas sagen zu Ihrer Strategie?
Ja, also wir sind regelmäßig dabei, unsere Strategie anzupassen. Also jetzt nicht nur wegen des aktuellen Gesetzesentwurfs. Wir wissen ja auch, dass die Finanzkommission Gesundheit am Ende diesen Jahres einen weiteren Bericht vorlegen wird. Da wird es um Strukturkomponenten in der gesamten gesetzlichen Krankenversicherung gehen. Das, was jetzt im Gesetz gegossen ist, soll ja verhindern, einen kurzfristigen finanziellen Auseinanderlaufen der Ausgaben, der Einnahmen. Strukturkomponenten sollen Ende des Jahres dann kommen. Und in diesem Bereich werden wir uns auch wieder mit uns selber, mit dem Gesetz beschäftigen müssen.
Genau.
Aber wenn Sie mich jetzt fragen würden, wo sehe ich unsere Kasse in 3 bis 5 Jahren? Ja. Dann würde ich immer noch sagen, ich sehe uns immer noch selbstständig.
Ja.
Als BKK Melitta HMR. Mhm. Immer noch in den Regionen persönlich präsent. Und wir haben diesen Spagat weiter gut bewältigt, digitaler zu werden, aber die örtliche Nähe und das Hinwenden zum Kunden nicht aufzugeben.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das die Berechtigung Ihrer Kasse ist. Denn Sie sind ja
genau
tatsächlich hier in Ostwestfalen verankert, bekannt.
Ja.
Und diese Mischung aus Regionalität auf der einen Seite, aber auch digitaler Kompetenz, die Sie aufbauen, genau, die Sie jetzt auch schon haben. Also das zusammen wird Sie in die Zukunft führen, das glaube ich auch.
Ja, das ist unser Plan, da arbeiten wir sehr aktiv dran. Mhm. Wir können uns glücklich schätzen, dass die Mitarbeitenden da auch mitziehen.
Herr Sielemann, vielen Dank. Das waren eine Menge Informationen in diesem Podcast, also auch eine Menge Details. Sie haben uns das Thema Gesundheitsreform und Lage der Krankenkassen deutlich näher gebracht. Ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Das war die Episode mit Alexander Pivcik sowie Thomas Sielemann. Produktion und Schnitt Sascha Fielor und Janis Brinkmann von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Caroline Zielke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.